Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Es ist Dienstag, der 15. Oktober 2019, 16 Uhr, gleich eine Minute. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Am Sonntag, den 27. Oktober, findet um 11 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung vor dem Justizgebäude in der Olgastraße die Einweihung eines Erinnerungszeichens statt. Gleichzeitig öffnet im Justizgebäude eine Ausstellung. Das Thema ist von höchster Bedeutung und leider auch von höchster Aktualität. Es geht um viele Gräueltaten in der Zeit des Nationalsozialismus. An der Verfolgung kranker und behinderter Menschen waren auch Richter am Amtsgericht Ulm beteiligt. Die Sendung steht unter der Überschrift Erinnerungszeichen für die Ulmer Opfer von NS-Zwangssterilisation und Euthanasie-Morden. In die Thematik führt uns heute der Präsident des Landgerichts Ulm ein. Ganz herzlich willkommen bei Radio Free FM, Lutz Rüdiger von Au.
Ja, grüß Gott, lieber Herr Hoog, und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Es ist schön, dass Sie Zeit gefunden haben, uns ein bisschen über diese Vernissage zu informieren und über die Hintergründe. Aber vielleicht sagen Sie doch immer zunächst mal über sich selber was, wo Sie herkommen, wie Ihr beruflicher Werdegang ist, wie wird man Gerichtspräsident?
Ja, vielen Dank, lieber Herr Hoog. Ja, Gerichtspräsident bin ich eigentlich mehr oder weniger aus Zufall geworden, kann man so sagen, oder weil irgendjemand mich für die Übernahme solcher Aufgaben als geeignet angesehen hat. Hintergrund war, ich wollte Richter werden nach der Schulzeit, nach dem Abitur, damals nur die Wehrpflicht bei der Bundeswehr, dann kam das Studium. Eigentlich wollte ich immer Arzt, Mediziner werden, aber ich war jetzt nicht der superbegabte Schüler und auch nicht der fleißigste, sodass das 1-Komma-Abitur mir seinerzeit nicht gelungen ist und ich mir den Arztberuf eigentlich mal für mich streichen musste. Und dann kam das Jurastudium eigentlich als Verlegenheitsstudium. Mein Vater, selber Jurist, hat mir gesagt, also lieber Lutz, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann studierst einfach mal Jura. So bin ich zu Jura, zu Rechtswissenschaft gekommen und habe zunehmend gefallen an dieser Art, die Dinge zu rezipieren und dann auch umzusetzen, gewonnen und bin jetzt eigentlich mit Leib und Seele Richter. Richter war dann meine Passion in den jungen Justizjahren und ich wurde dann halt zunehmend mit Aufgaben der Verwaltung auch als Präsidialrichter befasst und habe dann auch Gefallen gefunden an allem, was Verwaltung heißt, und ist keine spröde Materie, das ist in erster Linie Umgang mit Menschen, mit Personen, mit Sachmitteln, mit organisatorischen Fragen. Das ist das Management eines Gerichts und das macht mir Spaß und ich bin vor allem jetzt froh darüber, beides machen zu können, sowohl als Vorsitzender Richter einer Zivilkammer Recht zu sprechen, als auch als Präsident mich um viele Richterkollegen und Mitarbeiter zu kümmern. Ja, und die Justiz im Ulmer Bezirk so quasi sie mit zu organisieren.
Sie sind seit wann jetzt am Landgericht in Ulm?
Ja, ich bin jetzt wieder seit etwas über 10 Jahren in Ulm, und zwar als Präsident des Landgerichts. In meinen jungen Richterjahren war ich aber auch schon mal als Richter beim Landgericht Ulm für einige Jahre eingesetzt, sowohl in Zivil- als auch in einer Strafkammer.
Zwischendurch wahrscheinlich mal in Stuttgart, oder?
Zwischendurch lange Jahre Stuttgart, fast 20 Jahre in Stuttgart. Zunächst als Strafrichter und Präsidialrichter, also damals auch schon mit Verwaltungsaufgaben befasst, beim Oberlandesgericht Stuttgart. Dann einige Jahre beim Justizministerium in Stuttgart. Aber in Stuttgart, da war ich stellvertretender Leiter der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums und war dann 7 Jahre Vizepräsident Präsident des großen Landgerichts Stuttgart, bevor ich mich auf meine neue Ulmer Aufgabe in der Heimat in frühen Kindheitsjahren habe ich in der Heimstraße unweit unseres Justizgebäudes gewohnt und kenne daher das Reiten auf den Löwen an der Olga-Straße schon aus Kinderjahren, bevor ich dann wieder hierher nach Ulm zurückkommen durfte und mein jetziges Amt ausübe.
Die Löwen in der Olga-Straße sind ein gutes Stichwort, denn unmittelbar neben den Löwen ist gerade so ein bisschen eine Baustelle.
Ja, da haben wir jetzt im Grund ein Schotterwerk eingebracht. Es wurde das Fundament gelegt für unser Erinnerungszeichen, das im Lauf dieser Woche errichtet werden soll. Ein Metallband, das auf einem Sockel eingebracht wird und sich die Fassade des Landgerichts hochschlängelt, dann wieder ablöst, was suggerieren soll, dass die Fassade bröckelt und wir Einblick gewinnen auch in schlimme Dinge, die passieren. Sind.
Dieses Erinnerungszeichen, sagt man, wird von der Gesellschaft breit getragen sozusagen. Wer hat denn die Idee dazu gehabt? Wo kommt die Initiative her und wie hat sich das Gericht eingebracht, um eben direkt vor dem Gericht dieses Erinnerungszeichen zu platzieren?
Ja, ich denke, das war eine ganz dynamische Entwicklung, die sich dann in einer breit mitgetragenen Initiative entfaltet hat. Und ich glaube auch, dass dies der Mehrwert dieser Aktion, dieser Aktivitäten ist, dass sie sich auf ein breites Fundament an Initiatoren und Mitträgern stützen kann. Ich erinnere mich, es sind einige Jahre vorbei, da kam der Mark Tritsch, ein Vertreter eines Ulmer Initiativkreises engagierter Bürgerinnen und Bürger, begleitet durch die Frau Dr. Nicola Wenge vom Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg auf mich zu und hat mich spezifisch auch schon gefragt, ob wir Richter in Ulm bereit wären, unseren Standort vor dem altehrwürdigen Justizgebäude an der Olga-Straße zur Verfügung zu stellen für ein Thema, das ja die dunkle Seite der Justiz im Nationalsozialismus beleuchtet und deshalb an einer exponierten Stelle mitten in Ulm am Rand des Stadtkerns auch sehr gut aufgehoben ist. Eben nicht versteckt in irgendeinem Hinterhof im Industriegebiet am Rand der Stadt oder im Leerer Tal belegen, sondern mittendrin in Ulm, direkt an der Fassade des Landgerichts Ulm und gegenüber vom staatlichen Gesundheitsamt, das ja in der Zeit des Nationalsozialismus Euthanasie T4, aber auch Zwangssterilisation mit, ich sage jetzt betont, mit eine unrühmliche Rolle gespielt hat, mit der Justiz.
Wie schnell haben Sie Ja gesagt? Mussten Sie dann noch irgendwie die Kollegen befragen oder Rücksprache halten? Oder war sofort klar, oh ja, das machen wir?
Für mich war eigentlich sofort klar, das machen wir. Ich habe zunächst etwas nachgedacht über ja vielleicht das Opfersegment, das wir ansprechen. Es waren kranke und behinderte Menschen, die ja nur einen Ausschnitt aus den damaligen Opfern der NS-Diktatur darstellen, spezifisch justizbezogen, gab es ja auch die Hinrichtungen des Sondergerichts oder der Militärgerichte, dann waren es Soldaten, dann waren es Deserteure, Polen, Freunde, wie damals verbrämt wurde. Und das sind die Kranken und Behinderten, sind ja nur ein Ausschnitt aus den Opfern. Aber die Frau Wenge und der Mark Tritsch, die haben mich schnell überzeugt, dass es darum eine Opfergruppe geht, die lang im Schatten blieb, immer noch belegt mit dem Makel der Krankheit, verbrämt und verschwiegen. Und dass speziell diese Gruppe der Opfer es verdient, an exponierter Stelle gewürdigt zu werden und auch an sie erinnert zu werden.
Wir werden gleich aufarbeiten in dieser heutigen Plattform, was alles passiert ist und natürlich das auch würdigen, dass das Landgericht an dieser Stelle diese Erinnerung sozusagen wach hält. Das wird ja dauerhaft dort bleiben, denke ich mal.
Das wird eine dauerhafte Einrichtung bleiben.
Sehr gut. Wir machen eine ganz aktuelle Single, bisschen Musik zum Entspannen und dann steigen wir ganz tief in dieses wirklich, ja, sehr wichtige Thema ein. Wives bei Radio Free FM und Servants. Erinnerungszeichen für die Ulmer Opfer von NS, Zwangssterilisation und Euthanasie, Morden. Zu Gast ist der Präsident des Ulmer Landgerichts, Lutz Rüdiger von Au. Herr von Au, was ist denn genau passiert in der NS-Zeit in Ulm und natürlich jetzt auch im Zusammenhang mit dem Gericht, mit dem Amtsgericht insbesondere, denke ich mal, und natürlich nebenan dem Gesundheitsamt?
Ja, wenn ich zunächst vielleicht die gerichtliche Seite anspreche, für die ich heute auch stehe, in den frühen Jahren der Machtergreifung des Nationalsozialismus kam ja sehr schnell dieser Rassenwahn auf und damit verbunden auch die Verfolgung kranker und behinderter Menschen. Diese Verfolgung hat man ja durch die Gesellschaft betrieben in vielen Bereichen. Sie alle kennen das Stichwort, das schlimme Stichwort Euthanasie. Euthanasie kommt ja aus dem Griechischen und heißt schöner Tod. Euthanasie, das war eine Massenvernichtung und Tötung von allem, was sich dieser NS-Ideologie entzogen hat oder nicht von ihr mitgetragen wurde. Da war die Justiz nicht direkt beteiligt. Diese Organisation T4, die ja von Reichslandesinstanzen bis hinab zur Kommune unter Beteiligung von Ärzten, von Pflegekräften durchgeführt wurde, hat mit der Justiz jetzt direkt keinen Bezug. Es ist aber ein Bestandteil unseres Erinnerungszeichens. Es ist auch der Euthanasie und ihrer Opfer gewidmet. Der andere Bestandteil betrifft aber spezifisch die Justiz und zwar hier das Gericht. 1933 mit dem Gesetz zur Vernichtung erbunwürdigen Lebens wurden die Erbgesundheitsgerichte bei den Amtsgerichten, nicht nur hier in Ulm, aber auch beim Amtsgericht Ulm eingerichtet. Und da war die Zwangssterilisation, so die Idee, sollte ein Instrument sein, das verhindern sollte, dass sich erbkranker Nachwuchs fortpflanzt, in dieser im NS-Sprech gesprochen. Und deshalb die Zwangssterilisation. Und das war eine gerichtliche Aufgabe. Da wurde die Abteilung Erbgesundheitsgericht dem Amtsgericht Ulm angegliedert und hier wurden Zwangssterilisationen durch Beschluss des Erbgesundheitsgerichts auf Antrag des Gesundheitsamts ausgesprochen. Da haben wir zwei Täter, es ist die Justiz und es sind die Justizpersonen und es sind die Ärzte und Pflegekräfte, die den Antrag zu verantworten hatten und die auch die Besetzung des Erbgesundheitsgerichts damals mit ausmachten. Es war ein Berufsrichter, es war in Ulm regelmäßig der Direktor des Amtsgerichts, der dem Erbgesundheitsgericht vorstand und es gab zwei nicht-richterliche Beisitzer. Einer war der beamtete Amtsarzt und der andere war ein freier, ausgewählter Arzt und zwar einer, der sich mit Erblehre und Rassenhygiene auskennen musste. Der musste also besonders ausgewiesen sein, ganz im Sinne der NS-Ideologie. Und belegt sind in Ulm 1155 vollzogene Zwangssterilisationen in den Jahren 1934 bis 1944.
Wie liefen diese Verfahren genau ab? Wie hat man sozusagen diese Leute an Land gezogen, um es mal so zu formulieren? Und hatten die Leute überhaupt eine Chance vor Gericht? Gab es da auch quasi Verfahren, die zugunsten der Probanden ausgingen?
Es gab Verfahren, die zugunsten der Probanden ausgingen, aber es waren wahrscheinlich nur wenige. Man muss sich vorstellen, dass dieses Verfahren von einem breiten, ich würde mal sagen, stillen Konsens der Bevölkerung und der Gesellschaft getragen waren. Es war dann so, dass der Amtsarzt, dem es oblag, den Antrag auf Durchführung eines Zwangssterilisationsverfahrens zu stellen, dass dem Informationen aus der Bevölkerung zugespielt wurden. Mir ist zum Beispiel aus meinen Recherchen erinnerlich, dass in einem Fall, da war betroffen eine Frau mit Hasenscharte, keine schwere Erberkrankung, dass die von einer Hebamme zur Anzeige gebracht wurde, die mit der Entbindung eines Kindes von ihr befasst war. Also es war einfach breiter Konsens in der Gesellschaft. Es gibt lebenswertes Wesen und es gibt Leben, das nur eingeschränkt ist, bis hin zum nicht lebenswerten. Dann sind wir schon bei der Euthanasie. Und vorher war im Grunde die Zwangssterilisation oft auch eine Zwischenstufe. Manche Zwangssterilisierte sind dann auch in Grafenegg ermordet worden.
Grafenegg liegt im Lautertal, eigentlich idyllisch gelegen. Kann man da ungefähr Zahlen nennen, wie viele Leute dort gelandet sind und dort zu Tode kamen?
Also da bin ich jetzt nicht der Experte in diesen Fragen. Ich habe aber jetzt vor mir liegen eine Einladung des Leiters der Gedenkstätte des Herrn Stöckle zu einem Gottesdienst aus Anlass eines schlimmen Jubiläums am 14. Oktober 2019 jährt sich zum 80. Mal, dass das Samariterstift Grafenegg zum Zwecke des Reichs beschlagnahmt worden war und dort Samariterstift dann eine Mordeinrichtung vor dem Hintergrund des Euthanasiegedankens installiert wurde. In Grafenegg sind weit mehr als 20.000 Personen hingerichtet worden und es ist belegt, dass über 180 Ulmer in Grafenegg ums Leben kamen.
Sie hatten für dieses Erbgesundheitsgericht die Rechtsgrundlage genannt, Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Wie hat die Justiz damals dieses Gesetz aufgenommen?
Ich würde mal sagen, ohne für mich Expertenwissen in Anspruch nehmen zu können, dass das im Zuge einer zunehmend willfährigen und gleichgeschalteten Justiz zumindest auf stille Gefolgschaft gestoßen ist. Es mag da welche gegeben haben, wie in den übrigen Teilen der Gesellschaft auch, die aus Überzeugung zu Werke gegangen sind und dann aber auch die stillen Mitläufer, die sich dem Regime und seines Einflusses nicht erwehren konnten und jedenfalls mitgemacht haben. Ich würde mal sagen, da war die Justiz nicht kritischer als die übrigen Teile der Gesellschaft.
Also der Aufschrei gegen so ein Gesetz, gegen so eine Handhabung, der ist eigentlich damals noch ausgeblieben.
Der ist damals ausgeblieben und nach dem Krieg, wir alle wissen, dass es speziell der Umgang mit Kranken und behinderten Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus überhaupt kein Thema gewesen. Die Opfer, die zwangssterilisierten Angehörige blieben mit ihrem Schicksal, ihren seelischen, körperlichen Nöten, ihrem Leid allein. Und es hat ja lange, lange Jahre angehalten. Ich erinnere mich an meine Stuttgarter Zeit, wo ich in den frühen 90er Jahren mit einem Mann mal für die Opfer der NS-Justiz im Justizquartier in Stuttgart beschäftigt war. Da war das kein großes Thema. Und die Beschlüsse des Erbgesundheitsgerichts aus der NS-Zeit wurden erst 1998 förmlich aufgehoben und das Erbgesundheitsgericht als Verfolgungsinstrument wurde erst in den frühen 2000er Jahren vom Deutschen Bundestag geächtet.
Also eine sehr lange Aufarbeitungszeit, die da ins Land gezogen ist. Ich will gar nicht fragen, wie die Leute, auch die Angehörigen, das aufgenommen haben. Viele haben es ja gar nicht mehr erlebt.
Viele haben es nicht mehr erlebt und es gab vom Establishment, sage ich jetzt mal, in der Nachkriegszeit auch nicht wirklich eine Wertschätzung für Angehörige der Opfer. Das wurde übergangen, der wirtschaftliche Aufschwung der Bundesrepublik, die Einrichtung neuer demokratischer Institutionen war das Thema, aber eine echte Aufarbeitung der schlimmen Ereignisse und Verbrechen der Nazizeit gab es ja lange, beschämend lange Jahre nicht.
Sie haben die gleichgeschaltete Justiz erwähnt und den Aufbau neuer Institutionen dann in der Bundesrepublik. Diese Gleichschaltung ist ja auch ein Eingriff in die Gewaltenteilung. Wie war denn die Gewaltenteilung in der Weimarer Verfassung verankert? Ist das vergleichbar mit dem heutigen Grundgesetz?
In der Weimarer Verfassung war die Gewaltenteilung auch schon verankert. Die Unabhängigkeit der Gerichte hat ja jetzt speziell, wir feiern ja in Ulm dieses Jahr 200 Jahre Landgericht Ulm. Auch damals war ja das Novum die Unabhängigkeit der Gerichte, die früher noch Stadtgerichtsbarkeit waren, abhängig vom Magistrat und vom Bürgermeister, die dann aber zunehmend Landesinstitution wurden und unabhängig wurden, hat eine lange, lange Geschichte. Sie wurde, Sie kennen die Richterbriefe aus der Nazizeit, sie wurde nach und nach abgeschafft und der staatliche Einfluss auch auf die Justiz hat zunehmend um sich gegriffen, sodass ich sagen würde, die Unabhängigkeit wurde stillgelegt. Wir haben ja eine äußere und innere Unabhängigkeit und wir können uns heute alle gut vorstellen, wie stark sie beeinträchtigt war. Für unsere Justiz eigentlich ein total beschämendes Ereignis über lange, lange Jahre, alles auch gerechtfertigt mit Krieg und Volk braucht Raum. Da hat Justiz und Gewaltenteilung nicht diese ordnende Rolle gespielt, die wir ihr gerne beimessen, aber wir brauchen, glaube ich, in der Vergangenheit gar nicht so weit zurückzugehen, um realisieren zu müssen, dass Rechtsstaatlichkeit selbst heute im modernen Europa, Stichwort Polen, Ungarn, keine Selbstverständlichkeit und die Definition, was ist Rechtsstaat, da auch nationalem Einfluss unterliegt. Da haben wir kein einheitliches Level in Europa und wir alle erinnern uns, dass vor wenigen Jahren ja Tausende von Richtern und Staatsanwälten in der Türkei von einem zum anderen Tag entrechtet und entlassen wurden. Da ist mit Unabhängigkeit nicht weit her. Also die Unabhängigkeit hat immer wieder schwere Einbußen erlebt, hier in Deutschland, aber auch in Europa.
Wenn man das sieht, es ist ja eine grausame Zeit gewesen. Sie hatten den Rassenwahn im Prinzip als Ursache des Ganzen anfangs der Sendung erwähnt. Gab es denn vielleicht, wenn schon das Gericht nicht, sagen wir mal, innerhalb dieser Verfahren sehr viele Möglichkeiten hatte zu agieren, gab es denn vielleicht außerhalb der Verfahren irgendwelche Initiativen von Richtern oder von Justizmitarbeitern, die irgendwie sich engagiert haben gegen diesen Wahnsinn?
Aus der Zeit des NS sind mir solche Widerständler innerhalb der Justiz nicht wirklich bekannt. Kritische Stimmen haben sich unmittelbar in der Nachkriegszeit geäußert, aber da war es auch noch nicht Mainstream. Es war im Grund kein Thema. Ich glaube auch, man hat es mehr oder weniger als hinderlich beiseite gewischt im Versuch, eine Justiz neu aufzubauen, eine demokratisch legitimierte Justiz und dann aber auch zunehmend unabhängig. Justiz.
John Prine wird uns nun in einem Lied berichten, wie es ist, wenn Menschen unmenschlich werden. Some humans ain't human. John Prine, Some humans ain't human. Und um dieses Thema geht es in dieser heutigen Plattform bei Radio Free FM. Wir gehen zurück in die NS-Zeit und wir gehen zur Aufarbeitung dieser schrecklichen dunklen Geschichte hier in Deutschland, die von deutschem Boden ausgegangen ist. Und es wird am 27. Oktober vor dem Landgericht ein Erinnerungszeichen eröffnet, eingeweiht, Vernissage. Wie bezeichnet man das eigentlich korrekt?
Also unsere Einladung findet zu einer Einweihungsfeier statt, und zwar zu einer Einweihungsfeier direkt an den Ort des Erinnerungszeichens vor und an der Fassade unseres Justizgebäudes an der Olga-Straße. Und eigentlich führt sie direkt dorthin, wo es weh tut. Amtsgericht, Erbgesundheitsgericht, war einer der Tatorte. Das staatliche Gesundheitsamt nur einen Steinwurf über die Olga-Straße in der Karl-Scheffold-Straße 5 damals belegen. Mitten in Ulm waren ja zwei Tatorte, das staatliche Gesundheitsamt und das staatliche Erbgesundheitsgericht, das Gericht. Und ich glaube auch, das ist wirklich das Novum in der Erinnerungskultur, dass wir hier in Ulm ein Erinnerungszeichen direkt an zwei Tatorten innerorts, mitten in der Stadt in Ulm, und zwar auch nicht auf der Hinterseite eines Gebäudes, sondern direkt an der Prachtfassade an der Olga-Straße gelegen, augenfällig für jedermann, auch in einer hinreichend großen und sichtbaren Ausgestaltung die Erinnerung leben wollen, in beide Richtungen. Zum einen, was den Gerichtsanteil anbelangt, Erbgesundheitsgericht, NS-Zwangssterilisation, als auch in die andere Richtung, Tötung, angeblich lebensunwerten, Lebenseuthanasie, Morde, T4, Grafeneck, Gesundheitsamt. Zwei Tatorte und die mitten in der Stadt, das wollen wir miteinander verbinden und bei Opfern, die verbindende Klammer ist ja die Verfolgung behinderter und kranker Menschen. Und die Verfolgung behinderter und kranker Menschen hat durch Zwangssterilisationen stattgefunden und dann durch die Tötung im Wege der Euthanasie in vielen Einrichtungen, nicht zuletzt in Grafeneck.
Spannend und auch wertvoll ist ja die Ausgestaltung des Erinnerungszeichens. Nicht nur, dass es jedermann dort sehen muss, man kann es nicht übersehen, sondern es hat ja auch viele Inhalte.
Es hat sehr, sehr viele Inhalte und soll nicht nur ein optischer Eyecatcher sein, der jedermann dazu anhält, sich dieses Erinnerungszeichen einmal anzuschauen und sich auf dieses Erinnerungszeichen einzulassen, sondern es wird vielfältige Informationen über Opfer, über Täter und Tathintergründe, historische Zusammenhänge bereithalten. Es wird Inschriften geben auf diesem Erinnerungszeichen, das sich ja mit diesem Metallband von der Fassade abwärts schlängelt über den Vorplatz des Justizgebäudes und dann in Form eines Schreibtisches, ne, Synonym Schreibtischtäter, noch einmal diese ganzen Informationen vermitteln soll, die wir dann auch in der Folge jetzt der interessierten Bevölkerung vermitteln wollen. Da wird es dann nach der Einweihung am 27.10. auch einzelne Veranstaltungen Führungen vor Ort geben, im Gerichtsgebäude durch die Ausstellung, aber auch im Erinnerungszeichen selbst. Aber die Frau Dr. Wenge, die Leiterin des Dokumentationszentrums in Ulm, dann auch mit Informationen für die Bevölkerung aufwarten. Das haben wir alles in einem schönen Programmheft zusammengefasst. Auf dieses Begleitprogramm können wir ja dann im Laufe der Sendung auch noch zu sprechen kommen.
Genau, vielleicht machen wir zunächst den Sprung auf exakt diesen Sonntag, den 27. Oktober, wo um 11 Uhr die Einweihungsfeier beginnt. Was wird dort passieren? Wer wird anwesend sein?
Ja, wir werden im Grund die Erinnerung in zwei Akten begehen. Zunächst vielleicht auch durch einen symbolischen Akt direkt am Einrichtungszeichen, im Freien sozusagen vor dem Justizgebäude. Da wird uns der Ulmer OB Gunter Zisch begrüßen. Es wird anwesend sein der Minister für Soziales und Integration, Manne Lucha, Sozialminister deshalb, weil ja die Gesundheitsbehörden ihm unterstellt sind. Das ist jetzt der Zusammenhang, der wird die symbolische Einweihung übernehmen. Die Veranstaltung wird eingeleitet werden durch ein interreligiöses Gebet. Da wird auch der Ulmer Rabbiner mit dabei sein. Es wird einen künstlerischen Beitrag mit Schülerinnen und Schülern des Schubart-Gymnasiums geben. Die Ulmer Schauspielerin Sibylle Schleicher wird das Ganze anführen. Und es wird dann in einem zweiten Akt im Justizgebäude noch weitere Beiträge geben, sinnigerweise im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Ulm, dort wo heute über Mord und Totschlag geurteilt wird, wo schwere, lange Strafen verhängt werden. Dort werden wir dann einige Redebeiträge und Grußworte hören vom Minister Lucha. Ich selber werde einen Beitrag leisten. Es wird der Dr. Mark Tritsch vom Initiativkreis zu Wort kommen und auch die Leiterin des Doku-Zentrums, Frau Dr. Wenge. Und es wird dann einen Vortrag geben durch den Leiter der Gedenkstätte Grafeneck, durch den Thomas Stöckle, der uns historische Hintergründe über die Zwangssterilisation und die NS-Euthanasie in Württemberg und Ulm, also direkt vor Ort, in den Jahren 33 bis 45 nahebringen wird.
Ich denke, diese Veranstaltung ist nicht nur für geladene Gäste, sondern für die Öffentlichkeit.
Nein, das ist bewusst eine öffentliche Veranstaltung. Wir haben jetzt auch, sind gerade mit dabei, nicht nur den Schwurgerichtssaal selber zu bestücken, sondern wir werden auch zumindest Tonübertragung ins Foyer vor dem Schwurgerichtssaal vornehmen können, sodass wirklich jeder Interessierte bei uns willkommen ist und vielfältige Eindrücke sammeln und Informationen mitnehmen kann, sicher ganz beklemmende Informationen, aber er kann teilnehmen mit uns zusammen und das finde ich auch das Schöne an dieser Veranstaltung. Die Veranstaltung wird dann münden in die Eröffnung einer Ausstellung, die wir 4 Wochen lang im Gerichtsgebäude vorhalten wollen. Eine Ausstellung, die auch beide Aspekte beleuchtet. Zum einen den Aspekt Euthanasie durch die Wanderausstellung Grafeneck 1940, Geschichte und Erinnerung, die uns Herr Stöckle zur Verfügung stellt. Dann aber auch eine kleine Sonderausstellung zur Zwangssterilisation in Ulm. Und das ist für mich auch ein Novum und auch eine schöne Seite. Die Ulmer Richterinnen und Richter, interessierte Ulmer Richterinnen und Richter in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Wenge und Herrn Stöckle erarbeitet haben.
Diese Ausstellung, in welchen Räumlichkeiten des Justizgebäudes findet die statt?
Die Ausstellung wird direkt mit dem Betreten des Justizgebäudes übers Portal von der Olga-Straße sozusagen ins Auge springen. Sie beginnt im Foyer des Erdgeschosses, wird sich über beide Flure des Erdgeschosses Ost und West hinziehen und mündet dann in die Fortsetzung im ersten Stock, endet dann direkt vor dem Schwurgerichtssaal, wo wir im zweiten Teil unserer Einweihungsveranstaltung uns zusammenfinden wollen.
Sie hatten schon gesagt, diese Ausstellung, die wird ungefähr 4 Wochen lang zu sehen sein. Zu welchen Uhrzeiten kann man da rein?
Im Grunde können Sie die Ausstellung im Rahmen der Öffnungszeiten des Gerichts sich eigenständig zu Gemüte führen. Das wäre täglich, werktäglich von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr können Sie freihändig das Gerichtsgebäude betreten. Dann im ersten und zweiten Stock werden Sie sich gut zurechtfinden. Wir werden aber auch an einzelnen Tagen, das wird dann noch bekannt gegeben, Führungen durch die Ausstellung veranstalten. Zum einen vermittels der Hilfe der Frau Wenge vom Doku-Zentrum, zum anderen aber auch durch besagte Ulmer Richterinnen und Richter, die hier selbst in die Archive nach Ludwigsburg gereist sind und vielfältiges Material zusammengestellt haben.
Es gibt ja auch ein vielfältiges Begleitprogramm vom Ulmer Initiativkreis. Da wollen wir nach der nächsten Musik ein bisschen drauf eingehen. Papier und Bleistift zur Hand nehmen ist eine gute Idee. Bis dahin wollen wir ein bisschen verschnaufen von diesem wirklich beklemmenden Thema und legen Musik auf mit dem schönen Titel Wunderbar. Hier ist Ragabund. Ragabund, wunderbar. Radio Free FM, die Plattform heute am Dienstagnachmittag mit Herrn von Au, Landgerichtspräsident hier in Ulm. Und wir steuern zu auf den 27. Oktober. Da findet statt die Einweihungsfeier für ein, ja, ich nenne es jetzt mal Denkmal, Erinnerungszeichen vor dem Landgericht an exponierter Stelle. Es ist im Prinzip ja, über 70 Jahre nach Ende der NS-Zeit eigentlich eine späte Würdigung der Opfer, aber ich denke, es ist nie zu spät.
In der Tat ist es nie zu spät. Es ist spät, aber nicht zu spät. Dazu muss man wissen, dass die Erinnerung an die schlimmen Verbrechen in der Nazizeit und auch die Schicksale der Opfer lange Zeit verbrämt und verschwiegen wurde und sich erst im Grund seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts langsam und zunehmend Gehör verschafft, so auch hier in Ulm. Dennoch habe ich mich jetzt gern dieser Initiative angeschlossen und halte sie auch für sehr wichtig.
Wir haben es gesagt, es gibt ein Beiprogramm oder einfach ein Programm, ein Begleitprogramm von der Ulmer Initiative, vom Initiativkreis. Und Sie wollen uns jetzt ein paar dieser Veranstaltungen nahe bringen und auch ein bisschen sagen, was man da erwarten darf.
Ja, ich würde sagen, fürs Mitschreiben brauchen Sie sich vielleicht jetzt nicht so viel notieren. Vielen Dank. Das ganze Begleitprogramm haben wir auch auf der Homepage des Landgerichts Ulm. Sie wird auch auf der Homepage des Doku-Zentrums in Ulm enthalten sein. Vielleicht einzelne Bausteine, auch um Ihnen vielleicht Appetit zu machen, um Ihr Interesse an der Teilnahme zu wecken. Es wird Mittagsgespräche geben, und zwar am Erinnerungszeichen selbst. Drei Mittwochmittage, das kann man also in der Mittagspause von 13 Uhr bis 13.20 Uhr teilnehmen. Da wird die Frau Dr. Wenge und es werden Richterinnen und Richter des Ulmer Gerichts. Sie führen zum Erinnerungszeichen, vielleicht noch einen kleinen Schwenk machen in unsere Ausstellung. Es wird am 3. November 2019 am Sonntag einen Gedenkgottesdienst geben für alle Menschen jeden Glaubens, einen ökumenischen Gottesdienst um 9.30 Uhr hier in Ulm im Ulmer Münster. Es wird dann am 4. November, also tags drauf, am Montag im Haus der Stadtgeschichte, wo uns Herr Dr. Wettengel vom Stadtarchiv dann führen wird durch ein Podiumsgespräch mit Angehörigen von Ulmern Opfer der Euthanasie-Morde, die lange Zeit nicht zu Wort kamen, die hier ganz zentral zu Wort kommen werden und uns betroffen machen mit dieser Anklage über die schlimmen Geschehnisse damals. Es wird dann jetzt zu dem Gerichtsteil Zwangssterilisation einen Vortrag geben am Dienstag, den 26. November im Club Orange von der Volkshochschule im Einsteinhaus. Da wird der Professor Ayas, Institut für Sozialwesen der Uni Kassel, uns über dieses Thema informieren. Zwangssterilisation von sozialen Außenseitern im Nationalsozialismus. Dieses Ausgegrenztsein wird ein speziell Thema sein. Es wird am 11. Januar eine Exkursion in die Gedenkstätte Grafeneck geben unter historischer Führung. Und es wird am 27. Januar ein Requiem geben, Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus in der Kirche St. Michael zu den Wengen. Und jetzt historisch sehr ertragreich wird sein die Abschlussveranstaltung am Donnerstag, den 30. Januar im Haus der Stadtgeschichte in Ulm. Da wird vorgestellt ein Ulmer Gedenkbuch, finanziert von der Stadt Ulm. Da wird die Historikerin Dr. Silberzahn-Jant ihre Ergebnisse auf wissenschaftlicher Grundlage recherchiert über die Ulmer Opfer der NS-Zwangssterilisation und der Euthanasie-Morde in Ulm. Das wird noch ganz viel Ulmer Beispielsmaterial geben.
Auf der Website des Landgerichts, wie gesagt, nachlesbar. Und wie alle unsere Sendungen ist auch diese Sendung 7 Tage lang nachhörbar auf unserer Website www.freefm.de, Mediathek. Sie steuern einfach Dienstag 16 Uhr an, können diese Sendung in voller Länge nochmal nachhören und auf alle Zeiten ohne die Musik, die reinen Wortbeiträge, die sind sowieso immer bei der Plattform auf der Freefm-Website nachhörbar. Rechtsnationalen Strömungen, die Sie vorhin schon erwähnt haben, Polen, Ungarn, sind ja auch Frankreich, Le Pen, derzeit leider, muss man sagen, wieder im Vormarsch. Wie kommt es und was kann man dagegen tun? Denn wir wollen ja nicht, dass sich die Dinge, die wir jetzt anprangern, irgendwie nochmal wiederholen.
Ja, da bin ich natürlich jetzt als Justizjurist auch etwas überfragt. Für mich selber steht und fällt sehr viel, was wir tun können mit unserem gesellschaftlichen Engagement. Ich denke speziell wir Justizjuristen, wir Richter müssen die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Menschenwürde in den Vordergrund stellen. Wir können dies im Alltag tun. Ich als Richter stelle mir vor, dass ich in jedem gerichtlichen Verfahren, auch in jeder gerichtlichen Entscheidung diese Werte, die ja auch unser Grundgesetz in den Mittelpunkt stellt, dass dieses Jahr seinen 70. Geburtstag feiern darf, diese Werte müssen wir leben und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir jede Form von Willkür vermeiden müssen, dass wir da Vorschub leisten müssen. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe für jedermann. Und diese Hinwendung zum Rechtsnationalen in der Politik ist vielleicht auch durch eine gewisse Unsicherheit in Zeiten der Globalisierung, in der Suche nach festen Eckpunkten, vermeintlichem Halt begründet. Und wenn ich jetzt versuche, geschichtlich den großen Bogen zu schlagen. Ähnliche Gesichtspunkte haben auch zum Aufkeimen des Nationalsozialismus zum Führertum geführt. Und da würde ich sagen, wehret den Anfängen und tut dies bitte jeder für sich im Alltag.
Wehret den Anfängen ist ein gutes Stichwort. Was sagen Sie vielleicht darüber hinaus noch den Leuten, die diese Werte, die Sie genannt haben, wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenwürde, was sagen Sie denen, die diesen Werten sozusagen mehr oder weniger ablehnend gegenüberstehen? Wie können wir die Leute wieder einfangen?
Wir können sie versuchen einzufangen, indem wir in unserer heutigen modernen Welt, die über Kapital verfügt, ähnliche Zugangschancen zu Sicherheit und Bildung verschaffen, solange wir es hinnehmen, dass es eine große Kluft gibt zwischen verschiedenen Ländern in Europa, zwischen Europa und der dritten Welt, müssen wir gewärtigen, dass es Unfrieden gibt und die Suche nach vermeintlicher Sicherheit Platz greifen wird. Ich denke, wir müssen, und das auch Stichwort Migrationspolitik heute, wir müssen uns den Herausforderungen stellen und versuchen, für jedermann gute Verhältnisse zu schaffen und die Menschenwürde eines jeden hochzuhalten.
Können wir sicher sein, dass derart dunkle Zeiten in Deutschland nicht mehr hochkommen, wie es eben in der Zeit des Nationalsozialismus der Fall war?
Ich meine, wir können nicht sicher sein. Die Geschichte lehrt uns das Gegenteil, dass es immer wieder ähnliche Entwicklungen gibt. Und genau deshalb halte ich die Einweihung und Fertigung, Einrichtung eines Erinnerungszeichens auch heute für sehr wichtig, weil es darum geht, sich an die Opfer und der an ihnen begangenen Schandtaten zu erinnern, aber zugleich für uns, für die Lebenden, auch die Mahnung mitzunehmen. Die Mahnung, alles dafür zu tun, dass sich ähnliche Entwicklungen nicht mehr wiederholen können.
Ja, der 27. Oktober, Sonntag, 11 Uhr, da ist die Einweihungsfeier. Und Sie haben schon gesagt, was alles dort passieren wird. Ein sicherlich denkwürdiger Tag, ein wichtiger Tag für Ulm und vielleicht auch für die Ulmer Justiz.
Für die Ulmer Justiz ist es ein sehr guter Tag, wie ich meine. Es ist ein Tag der offenen Tür für alle Interessenten. Wir in der Justiz, wir gehören mitten in die Gesellschaft und wollen auch mittendrin verankert sein. Als solche die Taten begangen haben, aber auch als solche, in deren Hände der Schutz vor Willkür für jedermann gelegt ist. Eine verantwortliche Aufgabe, so gesehen auch eine schöne Aufgabe für uns.
Herr von Au, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie gekommen sind, dass Sie das vorgestellt haben, was am 27. Oktober sein wird, diesen wichtigen Tag schon mal ein bisschen beleuchtet haben und auch auf die Ausstellung und auf die anderen Dinge hingewiesen haben. Wie gesagt, wir haben auf der Website des Landgerichts die weiteren Veranstaltungen, die bis ins nächste Jahr reichen. Und ich wünsche Ihnen einen würdigen Tag an diesem Sonntag und dass Sie viel damit bewirken können.
Vielen herzlichen Dank, Herr Hoog, und herzliche Einladung an alle Interessierten, bei uns am 27. Oktober bei der Einweihung mit dabei zu sein und viele, viele interessante Veranstaltungen aus unserem Begleitprogramm zu besuchen.
Das war's dann schon wieder in der Plattform Redaktion Musik, Zusammenstellung und Mikrofon in der vergangenen Stunde. Friedrich Hoog, ich sage danke fürs Zuhören.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.